Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Entwicklungen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Am Mittwoch, den 12. September, gab es eine sehr, sehr lange Rede im Parlament. Der Finanzminister Magnus Brunner hat nämlich das Regierungsbudget für 2023 vorgestellt und wollte den Eindruck erwecken, dass er ein sehr solider Krisenmanager ist. Krisenbudget, schwere Verteilungsfehler, wenig Strukturreform, eher solide, die Schulden seien zu hoch. In den Medien kann man ganz viele verschiedene Einschätzungen darüber lesen, was das neue Budget so zu bieten hat. Und es kommen doch einige Änderungen durch das Budget auf uns zu, so viel kann man schon mal sagen, von massiven Mehrausgaben für das Militär, einer Einführung von einer CO2-Steuer, die Abschaffung der kalten Progression oder auch der Senkung von Gewinnsteuern für Unternehmen. Vieles ist da dabei und vieles ist da neu. Wir wollen das heute genauer unter die Lupe nehmen und schauen uns an, wie sozial ist denn das Budget eigentlich? Wie kann man die Antiteuerungsmaßnahmen einschätzen? Wer profitiert, wer verliert und vor allem, wer zahlt das Ganze dann und wie viel Klima steckt tatsächlich in diesem Budget? Über all diese Fragen diskutiere ich heute mit Clara Pavic und dazu habe ich mir extra eine Direktleitung nach Paris legen lassen. Die Clara studiert nämlich Volkswirtschaftslehre an der WU in Wien und macht gerade ein Auslandssemester in Frankreich. Sie ist aktiv bei den Jungen Linken in Wien und schreibt jede Woche kurze politische Analysen für den Jungen Linken Hot Take. Schön, dass du heute da bist, Clara. Wie ist Paris?
Danke, Theresa. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, der Eiffelturm steht, die Sonne scheint gerade und ich hatte heute früh schon ein Croissant. Also alles top.
Sehr schön, sehr schön. Bei mir scheint die Sonne nicht. Insofern bin ich auf Eiffelturm, Sonne und Croissant. Ein bisschen neidisch, muss ich sagen. aber ich gönn's dir natürlich auch. Und es freut mich umso mehr, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, um mit mir über das Budget zu sprechen. Budget hört sich ja zuerst einmal für die meisten sicher extrem trocken an und auch ein bisschen fad. Mir kommt da immer sofort sowas wie Bilanzen, Bürokratie in den Sinn. Du interessierst dich trotzdem für das Budget. Was findest du denn spannend an Budgetfragen und warum findest du, dass wir uns dafür interessieren sollten?
Ja, also Budget und Politik gehen ja eigentlich Hand in Hand. Wenn man Politik machen oder verstehen möchte, muss man sich auch das Staatsbudget anschauen. Mhm. Es entscheidet, wohin Gelder fließen oder man sagt ja auch gern, das Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Und das finde ich eigentlich ziemlich treffend. Einerseits finde ich es eben spannend, woher denn überhaupt unser Staatsbudget kommt. Der größte Teil dieser Ausgaben wird nämlich eben durch Steuern finanziert. Da fragt man sich hoffentlich erstens, wer die Steuern zahlt und zweitens, wem die Staatsausgaben schlussendlich auch was bringen. Da könnte ich noch weiter ausholen, aber da kommen wir sicherlich noch dazu.
Voll gern.
Aus einer linken Perspektive finde ich aber grundsätzlich, weshalb wir so ein großes Budget haben, besonders spannend. Das Budget wurde immer bedeutender, weil anscheinend die Art und Weise, wie wir wirtschaften, an Grenzen stößt. Die Staatsquote, also der Anteil des BIPs, der in die Staatsausgaben fließt, liegt über 50% und ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.
Das heißt, BIP ist das Bruttoinlandsprodukt, gell?
Ja, genau, sorry, das Bruttoinlandsprodukt. Das ist vor allem deshalb auch interessant, weil oft der Trugschluss besteht, dass eine hohe Staatsquote zu einer sozialen oder sozialeren Marktwirtschaft gehört, der die Ungleichheit senkt. Mhm. Während das Budget in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen ist, ist aber die Ungleichheit nicht gesunken, sondern gestiegen. Ich würde deshalb viel eher sagen, wir überlegen uns mit dem Budget eigentlich einen Plan, der versucht, das Leben der meisten halbwegs leistbar zu machen. Und das ist nur, weil wir nicht in einer vernünftig organisierten Wirtschaft und Gesellschaft leben.
Also das heißt, du meinst eigentlich, das System, so wie es ist kaputt und dass es deswegen so ein großes Staatsbudget braucht, also ein Staatsbudget, das ja über die Jahre hinweg immer größer geworden ist, weil die Wirtschaft eben gerade nicht funktioniert, also funktioniert im Sinne von uns Menschen dient.
Ja, voll, genau. Also ich finde, die Klimakrise ist, denke ich, da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Dadurch, dass unsere Wirtschaft sich an Profiten orientiert, kommt Umweltschutz schnell zu kurz. Dass sich das einfach weniger rentiert. Mittlerweile sind sich aber eigentlich fast alle einig, dass wir wirklich vor einem massiven Problem hier stehen, eben der Klimakrise. Und mit einem Klima-, Umwelt- und Energiebudget versuchen wir also irgendwie Investitionen im Sinne unseres Klimas zu tätigen, nachhaltige Infrastruktur und Energie auszubauen und so weiter. Das müssen wir machen, weil es noch länger profitabel bleiben wird, die Umwelt zu vernachlässigen. Mhm. Versuchen dem damit ein bisschen entgegenzuwirken. Dass selbst eben die staatlichen Maßnahmen dabei eigentlich nicht ausreichen, ist aber jetzt wieder eine ganz andere Geschichte.
Das heißt, das Staatsbudget irgendwie auch so als Korrektiv für Widersprüche zwischen kapitalistischen Wirtschaftsdynamiken und menschlichen Bedürfnissen oder Natur, im besten Fall zumindest, muss man auch sagen. Also nicht immer ist das Staatsbudget das wahrscheinlich auch.
Ja, voll. Also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich eben damit sagen will, ist, dass wir alle völlig von diesem Budget abhängig sind. Das Budget zieht sich wirklich durch jeden unserer Lebensbereiche, sei das bei Sozialleistungen, Finanzierung des Gesundheitssystems, Energieversorgung oder Infrastruktur. Alles wird durch diesen staatlichen Gemeinschaftstopf finanziert, um solche dringend notwendigen Ressourcen oder Institutionen einfach leistbar zu machen für alle. Es geht schließlich für uns Linke aber nicht darum, das Budget immer größer anwachsen zu lassen und damit den Menschen immer mehr von sozialen Leistungen abhängig zu machen, sondern von solchen Mitteln eigentlich schlussendlich zu befreien. Das meine ich aber jetzt nicht wie so eine Hardcore-Neoliberale, die im Kapitalismus einfach ohne Sozialstaat will. Damit meine ich eher, dass wir eine Gesellschaftsordnung wollen, in der solche Sozialleistungen gar nicht mehr nötig sind, weil es nicht mehr ein Korrektiv für diese asozialen Outcomes des Markts eigentlich braucht, sobald wir die Gesellschaft so organisiert haben, dass sie eben an Bedürfnissen und nicht an Profiten orientiert ist. Dieses Budget agiert also eigentlich mehr wie eine Art Life-Support-Maschine, die eben versucht, dieses kranke System und die Menschen darin irgendwie am Leben zu erhalten.
Aber ist ja ein vernichtendes Urteil gegenüber dem Budget, wie es ist, und trotzdem eben eins, auf das wir gerade extrem angewiesen sind. Ich finde auch gut, wie du nochmal gesagt hast, wie viel Einfluss das eigentlich in alle unsere Lebensbereiche hat. Jetzt ist letzten Mittwoch, vom Ministerrat das Regierungsbudget für das Jahr 2023 beschlossen worden. Darin gibt es ja einige Änderungen im Vergleich zum diesjährigen Budget. Kannst du uns da als allererstes mal erklären, woraus sich das Regierungsbudget genau zusammensetzt? Also was sagt uns das über die Arbeit der Regierung und warum ist es für uns Linke wichtig, uns dazu zu positionieren?
Voll. Also Grundlegendes zur Gliederung, wenn in den Medien vom Budget geredet wird, meint man meistens eben die finanzwissenschaftliche Ordnung, mit den 5 Rubriken bzw. Ressorts. Aufgeteilt wird das nach politischer Verantwortlichkeit. Da gibt es eben erstens Recht und Sicherheit, zweitens Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, drittens Bildung, Forschung, Kunst und Kultur, viertens Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt und fünftens Kasse und Zinsen. Jede dieser Rubriken wird dann eben noch einmal unterteilt und diese Untergliederungen werden dann eben auf die verschiedenen Ministerien aufgeteilt. Spannend ist es jetzt, sich anzuschauen, wie viel Platz eigentlich diese verschiedenen Rubriken oder Untergliederungen in dem Budget wirklich bekommen. Und traditionell nehmen da eigentlich die Pensionsversicherungen den größten Teil ein. Danach Arbeit, Bildung und Familienleistungen. Und relativ klein ist das Budget eigentlich für Gesundheit, Klima und Umwelt.
Spannend. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber ich habe jetzt echt schon Bock, genauer zu hören, wie viel Geld da genau wohin fließt. Weil so Gesamtüberblick kriegt man ja relativ selten. Manchmal hört man so Vergleiche irgendwie von Jahresbudget versus Bildung, aber alles immer nur ein kleiner Einschnitt. Und bei diesen riesigen Zahlen ist ja oft auch ein bisschen schwer, so Relation zu bekommen. Also, let's dive into it. Magst du ein bisschen erzählen, was ist da wie aufgeteilt?
Ja, ich steige in sowas eigentlich auch ganz gerne mit ein paar Zahlen ein, einfach nur um die Verhältnisse und Dimensionen besser einschätzen zu können. Und am besten schaut man sich da eigentlich die Staatsquote an. Nochmal eine Kurzerklärung, die Staatsquote zeigt eben das Verhältnis zwischen den Staatsausgaben und dem BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt. Das habe ich vorher eh auch schon kurz erwähnt. Die meisten Länder haben mittlerweile eine Staatsquote von über 40%. Viele Länder wie Österreich sogar bei mehr als 50%. Das bedeutet also, dass was der Staat Österreich ausgibt, ist circa mehr als die Hälfte von dem, was im ganzen Land produziert bzw. eingenommen wird. Mhm. Also sagen wir mal, wir haben ein BIP von 2 Millionen Euro und die Staatsausgaben betragen 1 Million Euro, dann liegt die Staatsquote bei 50%. Im Jahr 2021 lag die österreichische Staatsquote bei fast 55% des BIP. Das ist ziemlich hoch eigentlich.
Ja, das klingt auch extrem hoch, vor allem auch, weil der Wert von dem, was in Österreich produziert und eingenommen wird, also das Bruttoinlandsprodukt, das fließt ja nicht eins zu eins in die Staatskasse, oder? Also heißt so eine Staatsquote dann nicht, dass der Staat die ganze Zeit mehr ausgibt, also über Steuern und andere Quellen überhaupt einnehmen kann, oder nimmt der wirklich 50% vom Bruttoinlandsprodukt ein? Weil das wäre ja richtig viel.
Die Staatsquote ist eigentlich nur so ein Vergleichstool, in dem man eben das BIP den Staatsausgaben gegenüberstellt. Jetzt ist natürlich nicht so, dass zwangsmäßig immer 50% des BIPs in die Staatskasse fließen. Aber die Staatsquote sagt auch nicht wirklich was über die Einnahmen aus. In den letzten Jahren vor der Pandemie haben sich die Staatseinnahmen und die Ausgaben eigentlich ziemlich gedeckt. Seit 2020 befinden wir uns aber in einem Defizit, also Beginn der Pandemie. Also wir haben mehr ausgegeben als eingenommen. Der Vergleich mit der Wirtschaftsleistung, finde ich, rückt eben da die Bedeutung der Staatsausgaben für eine Volkswirtschaft echt voll in den Vordergrund. Also besonders auch für Linke eigentlich. Wenn wir uns jetzt nämlich, also wenn wir versuchen zurückzudenken, wie das Ganze zu Zeiten von Marx, Lenin oder Luxemburg ausgeschaut hat, sollte uns eigentlich ein ziemlicher Shift in der Relevanz da auffallen. Über die letzten 100 Jahre sind Staatsausgaben auch immer kontinuierlich gestiegen. Also das Budget ist heute deutlich, deutlich größer als früher und hat somit auch deutlich mehr politisches Gewicht. Deshalb muss man heute noch einmal verstärkt auf den Staat schauen, wenn man unsere wirtschaftlichen Abläufe wirklich verstehen will.
Also das heißt, der Staat ist eigentlich zu einem ziemlich großen wirtschaftlichen Player geworden generell. Um so ein bisschen Überblick zu kriegen über diesen wirtschaftlichen Player und was der so macht, wie viel Geld gibt denn der Staat wofür aus? Was sind da jetzt auch die großen Änderungen im Budget?
Ja, also wie fast immer macht die Rubrik Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie wirklich knapp 50% des Budgets aus. Das war auch in den letzten Jahren nicht anders. Jetzt ist es ein bisschen mehr als zum Beispiel zu Zeiten vor Corona. Das Budget für Pensionen ist etwas gestiegen, bei den Pensionsversicherungen zum Beispiel von ein bisschen mehr als 1,2 Milliarden auf 1,4 Milliarden Euro. Das Budget für Klima, Umwelt oder auch Mobilität ist auch ein bisschen gestiegen. Eine relativ große Veränderung gab es aber im Budget für Recht und Sicherheit. Hier wurde wirklich massiv aufgestockt, genau um 20%, was deutlich mehr als bei den Pensionen und oder sonstigen Sozialleistungen.
Was würdest du als positive Ansätze einschätzen und wo versagt das neue Budget? Also es gab ja einiges an Antiteuerungsmaßnahmen, die da präsentiert wurden, eben vom Klimabonus, Anpassung von Sozialleistungen, Änderung in der Anpassung von Steuerstufen. Wie bewertest du diese ganzen Antiteuerungsmaßnahmen?
Ja, also recht gescheit, finde ich, ist die Anpassung mehrerer Sozialleistungen an die Inflation. Für die Inflationsanpassung in den kommenden 3 Jahren nimmt eben die Bundesregierung dafür 4 Milliarden Euro in die Hand. Dazu gehören unter anderem eben Familienbeihilfe, der Kinderabsatzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfe und noch anderes. Und in gewisser Hinsicht finde ich auch die Abschaffung der kalten Progression keine per se total schlechte Maßnahme. Also kurze Erklärung, die kalte Progression ist, wenn man aufgrund eben einer Gehaltserhöhung in eine höhere Steuerklasse rutscht, sich aber wegen einer erhöhten Inflation oder halt Teuerung nicht wirklich mehr leisten kann oder in manchen Fällen sogar insgesamt schlechter gestellt ist, weil man eben in diese höhere Steuerklasse gerutscht ist. Von einer Abschaffung profitieren besonders aber mittlere Einkommen, was ja grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Die Teuerung trifft aber nun mal vor allem GeringverdienerInnen. Die profitieren kaum von der Aufhebung, weil die eben seltener in höhere Steuerklassen rutschen und die Steuerentlastung bei hohen Einkommen größer ist. Das wirkt daher eher wie so eine halbherzige Pseudomaßnahme auf mich, muss ich sagen.
Beziehungsweise vielleicht auch so wie eine, die sowieso eher auf Gutverdienerinnen schon zielt, auch von der Regierung aus. Und jetzt halt auch wirklich keine wirkliche Maßnahme gegen die Gefahr von Armut ist.
Voll. Was ich aber eben ziemlich kritisch sehe, ist, dass die Maßnahmen sozial generell ziemlich schlecht zielgerichtet sind. Also das Budget entlastet auch nicht die, die es wirklich brauchen. Beispielsweise werden jetzt dann bis 2026 6,9 Milliarden Euro mehr für militärische und innere Sicherheit ausgegeben. Mhm. Für einen Vergleich, im Rahmen der sozialen Pflegereform wächst das Budget jedoch nur um 1,7 Milliarden Euro. Das ist weniger als ein Drittel. Und im Bildungsbereich, wo seit Jahren diskutiert wird, dass es einen Ausbau von Kindergärten und Schulen braucht, wurde nicht wirklich etwas getan. Auch die Unis müssen wirklich zurückstecken. Also zum Beispiel die Uni Wien, die hat nach der Budgetrede von Magnus Brunner, also unserem Finanzminister, einen Ausschreibungsstopp bis zumindest Ende Februar verhängt, weil sie mit dem Budget vorerst wirklich kein Personal nachbesetzen können. Und das sind, finde ich, einfach einerseits Prioritäten fragwürdig und andererseits fehlen da wirklich gezielte Verteilungsmechanismen, die auch langfristig etwas bringen und die Menschen entlasten, die am stärksten von der Teuerung betroffen sind.
Apropos Verteilungsmechanismen, schauen wir uns die vielleicht nochmal genauer an. Es gibt ja einerseits Posten im Budget, die von denen wir normale Leute ein bisschen was haben, Abschaffung von der kalten Progression, das hast du schon gesagt, eher Gutverdienerinnen, aber trotzdem, bringt normalen Leuten was, Erhöhung von Sozialleistungen. Aber auf der anderen Seite steht dann die Senkung der Körperschaftssteuer, also der Steuer auf Gewinne und allgemein Steuersenkungen für Unternehmen. Wer profitiert denn am meisten und wie wirkt sich das insgesamt auf das Budget aus? Weil die Frage der Verteilung heißt ja immer, wer zahlt das dann im Endeffekt? Also wodurch werden die zusätzlichen Ausgaben finanziert und welche Finanzierungsmöglichkeiten bleiben da unausgeschöpft?
Ja, also ich glaube generell, die Antiteuerungsmaßnahmen sind ziemlich kurz gedacht. Wir haben eben auf der einen Seite ganz, ganz viele Zahlungen, um der Teuerung eben entgegenzuwirken, bei denen der Staat jetzt mehr ausgibt. Die Einmalzahlungen an Haushalte, die Energiekostenzuschüsse für Unternehmen und die Inflationsanpassungen der Sozialleistungen. Das sind alles zusätzliche Ausgaben. Zusätzliche Staatsausgaben findet man aber eben auch bei der Pflegereform und beim Militär. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Maßnahmen, die Staatseinnahmen senken, wo der Staat also sagt, ich helfe euch, indem ihr weniger Steuern zahlen müsst. Das sind die Abschaffung der kalten Progression, die Senkung der Körperschaftssteuer, also die Steuer auf Gewinne und Kürzung des Familienausgleichsfonds. Ich habe vorher schon erwähnt, dass eben die kalte Progression verteilungstechnisch eben ein bisschen schwieriger einzuordnen ist, eh so wie du vorher schon gemeint hast, weil eben mittlere Einkommen auch also davon profitieren, wenn sie insgesamt weniger Steuern zahlen. Das Problem ist jetzt aber eben auch, dass hier einfach eine wirklich wichtige Einnahmequelle für den Staat wegfällt, die aber keinen Umverteilungseffekt auslöst. Und das Zweite, was du eben auch schon angesprochen hast, ist eben die Senkung der KÖST, also der Körperschaftssteuer. Und das finde ich wirklich falsch einfach nur. Die KÖST ist eben eine Gewinnsteuer für Unternehmen, die nun dauerhaft gesenkt wird, was bedeutet, dass auch hier wesentliche Staatseinnahmen einfach wegfallen.
Das heißt, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, das ist Geld, das dann dem Staat fehlt, aber von den Unternehmen und von Menschen genommen wird, die sich es eigentlich eh leisten könnten, ein bisschen was beizutragen in die Staatskasse.
Ganz richtig, ja. Also sowohl die Senkung der KÖST als auch die Abschaffung der kalten Progression verkleinern eben gerade den eigentlich sehr notwendigen budgetären Spielraum, während aber Besserverdienende und Haushalte mit sehr hohen Einkommen besser gestellt werden, weil sie jetzt zukünftig eben weniger zur Finanzierung des öffentlichen Budgets beitragen. Hier finde ich aber auch wichtig zu sagen, dass das dann ja auch bis 2026 auf jeden Fall gilt. Das darf man wirklich nicht vergessen. Während aber die Einmalzahlungen keinerlei längere Effekte haben. In den letzten 2 Jahren waren die Corona-Hilfen für ein großes Staatsdefizit verantwortlich. Jetzt sind es Maßnahmen gegen die Teuerung, die eben die Staatsausgaben immer weiter in die Höhe treiben. Die Kosten, um die Klimakrise zu bewältigen und auch die Lebenserwartungen steigen aber auch weiter konstant. Was natürlich heißt, dass man bald mehr Geld für Pensionen, Gesundheit und auch Pflege benötigt. Sprich, wir stehen jetzt eben wieder vor diesem wachsenden Budgetdilemma und schwache Wirtschaftsprognosen und höhere Zinsen, die wir mittlerweile gar nicht mehr gewöhnt sind, werden die Staatseinnahmen in den kommenden Jahren ebenfalls massiv belasten. Dann wird es aber heißen von Brunner & Co. sparen, sparen, sparen und dreimal dürft's raten, was das heißt. Richtig, bei Sozialleistungen sparen, während aber irgendwie auf gar keinen Fall in Erwägung gezogen wird, dass so etwas wie eine Reichensteuer erhoben wird. Also Kürzung bei Geld- und Sachleistungen für die breite Bevölkerung sind in Zukunft damit eigentlich garantiert. Und generell schätze ich das so ein, dass die Maßnahmen der Regierung beabsichtigt nicht langfristig Haushalte stützen wollen, sondern eben versuchen, kurzfristig die Unzufriedenheit so ein bisschen zu stillen. Und damit versucht man auch aktiv einfach dem Lohnkampf zu entkommen und auch länger zu schwächen.
Das heißt, du meinst auch Leute jetzt mit Einmalzahlungen abspeisen, damit sie nicht zu hohe Lohnforderungen auch machen. Aber eben wie die Gewerkschaft jetzt ja oft betont hat, Einmalzahlungen helfen nur einmal. Du hast das auch gesagt, die Teuerung bleibt. Und offenbar bleibt auch die beständige Politik der ÖVP, jetzt halt gemeinsam mit den Grünen die Steuern auf Kapital und Gewinne immer weiter Stück für Stück zu senken. Jetzt haben sie eben geplant, dass sie die Körperschaftssteuer auf 23% senken, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die bis 2005 noch 34% betragen hat und dann würde sie von Schwarz-Blau 1 auf 25% gesenkt und jetzt geht es halt weiter damit, dass man eben die Steuern auf Gewinne senkt.
Ja, voll. Also wie ich bereits immer am Anfang gesagt habe, müssen wir als Linke uns fragen, weshalb die Politik immer daraus besteht, irgendwie den Sozialstaat auf und dann aber auch wieder abzubauen und dass es langfristig einfach andere Auswege geben muss. Trotzdem sollten wir uns eben auch fragen, wie ein solches Budget ausgestaltet werden kann oder was mittelfristig irgendwie zumindest gefordert werden kann. Und in meinen Augen fehlen da ganz eindeutig Vermögens-, Erbschafts- oder Übergewinnsteuern als Alternative eben zum Abbau von Sozialleistungen und zur schnelleren Bewältigung der Klimakrise. Das wird aber ziemlich abgelehnt von der Politik, was so viel heißt, wie das Arbeitende das nächste Krisenbudget wieder stemmen dürfen.
No. Ich habe schon gehofft, du sagst, nein, es wird alles super, es wird alles rosig werden für uns. Aber nein, genau. Auch wenn es der Boden der Realität ist, auf den man da zurückkommt, das ist ja der, mit dem wir Politik machen müssen. Insofern eh gut, wenn es da realistische Einschätzung gibt. Eine andere Sache noch, die ich vorher schon ein bisschen irritiert und beeindruckt und vielleicht auch verwundert bemerkt habe, ist diese hohe Staatsquote, also der Anteil von dem, was der Staat ausgibt an Bruttoinlandsprodukt und die Frage, ob man das nicht nur mit Schulden stemmen kann. Dazu würde mich jetzt grundsätzlich interessieren, Clara, was hältst du eigentlich davon, Schulden zu machen? Ist das gut, ist das schlecht? Wie kann man das einordnen?
Ja, also ich finde das ja immer sehr lustig, dass mittlerweile irgendwie der Eindruck entsteht, dass Schulden machen links sei und sparen irgendwie rechts. Das finde ich zwar falsch, aber trotzdem ganz spannend eigentlich. Wir stehen vor eben vielen sehr tiefgreifenden strukturellen Problemen und linke Projekte scheitern deshalb oftmals an Budgetfragen. Das beste Beispiel finde ich ist eigentlich die Schuldenkrise in Griechenland, wenn ich das jetzt überhaupt so nennen darf, soll, kann. Also Griechenland stand wirklich bei Null. Hohe Schulden, hohe Arbeitslosigkeit und Zahlungsunfähigkeit von Menschen, Unternehmen und dem Staat selbst. Die neoliberale Leitlinie der EU zwang aber Griechenland dann mit ihrer Austeritätspolitik in eine Orgesparecke. So hieß es, keine Schulden mehr und ein hauchdünnes Staatsbudget. Die griechische Linkspartei gewann in der Zeit eben ganz viele neue WählerInnen, dass sie sich explizit gegen diesen Druck der EU gestellt hat und sich für ein Budget aussprach, das den Menschen in dieser ohnehin schon sehr schweren Krise trotzdem noch helfen soll. Die Eurogruppe, der IWF, also der Internationale Währungsfonds, die EZB, Europäische Zentralbank und Kommission haben aber weiterhin auf Fortsetzung dieser Austeritätspolitik beharrt. Also dem Sparzwang zur Verringerung der Staatsschulden. Mehrwertsteuererhöhungen und Pensionskürzungen führten dann zu einer wirklich sehr weiten Verarmung der griechischen Bevölkerung. Hm. Gleichzeitig kann man aber jetzt im Nachhinein dann doch auch sehen, dass dieser massive Sparkurs Griechenland auch wirtschaftlich nicht wirklich geholfen hat. Also die Wachstumsraten sind nach wie vor ähnlich niedrig wie in der Krise und jetzt ist es schon knapp 15 Jahre her. Das ist wirklich völlig verrückt, finde ich. Also ich finde, Griechenland zeigt wirklich beides. Enorme Staatsverschuldung bringt einen in Probleme und das Gegenteil davon führt aber abseits von neuen wirtschaftlichen Problemen zu enormen sozialen Verwerfungen, Armut, Arbeitslosigkeit und so weiter.
Ich finde das Beispiel von Griechenland ist besonders tragisch, weil da geht es halt dann echt auch um so Fragen, wie du auch gesagt hast, wie Massenarbeitslosigkeit, Massenverarmung auch bei diesen ganzen budgetpolitischen Entscheidungen.
Ja, also die ganzen sozialen Folgen von so einem Sparkurs sind noch einmal sowieso ein Thema für sich. Vielleicht gibt es ja mal eine Griechenland- oder Euro-Krise-Folge.
Ich schreibe es mir gleich auf.
Aber der Punkt ist eben, wenn linke Regierungen ihre Pläne durch hohe Statusgaben erreichen wollen, dann scheitern sie entweder an den Finanzmärkten oder an Institutionen wie der EU, die dann sagen, na, so geht das nicht mit uns. Und diesen Grenzen müssen wir uns einfach bewusst sein. Eben jetzt noch ein aktuelles Beispiel dafür, finde ich, ist für so einen EU-weiten Eingriff, der sich auch jetzt, aber auch in Zukunft wirklich in den Ausgaben des Staates klar erkennbar machen wird, ist, dass die Europäische Zentralbank eben jetzt die Leitzinsen erhöht hat und auch in absehbarer Zeit nicht aufhören will damit. Das macht Budgetfragen wirklich überhaupt nicht einfacher, weil gestiegene Zinsen heißen, dass die Schulden teurer werden. Die Ausgaben für Zinsen steigen damit substanziell an und machen den Spielraum noch einmal kleiner. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Okay, das heißt, es wird einfach teurer, sich Geld auszuleihen, für uns, aber auch für Staaten an sich. Vielleicht generell auch nochmal zu dieser Schuldenfrage, weil das hat ja dann auch Auswirkungen auf Schulden, die man schon hat oder die man dann macht. Weil du das vorher aufgemacht hast, denkst du, es ist immer oder zumindest meistens schlau, als Staat Schulden zu machen?
Ja, es wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. In Österreich nicht sonderlich tragisch im Gegensatz zu Staaten wie Italien. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es macht keinen Sinn, da wirklich dogmatisch zu sagen, Staatsschulden sind gut oder Staatsschulden sind schlecht. Ich glaube, es kommt immer auf die Situation an. Wenn ich ein mächtiger Staat bin, in dem jetzt zufällig eine linke Regierung an der Macht ist und die ein durchdachtes Konzept für, sagen wir mal, ökologische Investitionen hat und auch ihren Gläubigern klar machen kann, dass sich das aus irgendeinem Grund irgendwie rentieren wird, dann würde ich auf keinen Fall sagen, dass ich dafür zu verschulden irgendwie schlecht sein soll. Und es ist ja auch nicht so, dass Staatsschulden mit Privatschulden gleichzusetzen sind. Also dieses Bild von der schwarzen Null, das vor allem die wirtschaftliche Richtung der Ordoliberalen in Deutschland so geprägt haben, das ist, finde ich, wirklich eigentlich Nonsens, ein ziemlicher Nonsens. Also in diesem Fall sind Staatsschulden nicht per se böse. Was uns aber bewusst sein muss als Linke, ist, dass es uns eine gewisse Abhängigkeit bringt. Staatsschulden werden ab dem Zeitpunkt ein Problem, an dem Gläubiger, also die, von denen man das Geld leiht, das Vertrauen in die Regierung und deren Haushaltspläne verlieren. Das hat man eben bei Griechenland gesehen, aber das sieht man auch jetzt schon bei der ehemaligen britischen Premierministerin, eben Liz Truss. Wenn Truss statt Steuersenkungen, sagen wir mal, gratis Wohnraum über Schulden finanziert hätte wollen, bezweifle ich, dass eigentlich die Finanzmärkte irgendwie anders reagiert hätten, da groß. Da macht es dann auch als Linke Sinn, eher auf Vermögenssteuern oder ähnliche Finanzierungsquellen, die innerhalb der eigenen Macht sind, zu setzen. Und ich glaube auch bei manchen Themen hat das einfach verteilungspolitisch eine wichtige Signalkomponente. Man findet immer noch die ganzen Gemeindebauten, auf denen jetzt eben noch steht, finanziert durch Wohnbausteuer. Ich glaube, es ist aktuell nur schon so weit weg von der politischen Realität, große Ausgaben dadurch zu zahlen, dass wir die Reichen besteuern oder vielleicht sogar ein bisschen enteignen.
Ja, da hast du sicher recht. Ah, gut, dass du diese Wiener Wohnbausteuer nochmal ansprichst. Ich glaube, auf diese Unmöglichkeitsargumente, mit denen man da dann oft konfrontiert ist, ist es dann ja auch gut, so Beispiele parat zu haben, wo es schon mal funktioniert hat. Also bauen wir guten und günstigen Wohnraum und nehmen wir, wie damals, das gehört von denen, die es heute haben, also meistens den Reichen, den Unternehmen. Und auch heute profitieren wir nur davon, dass Wohnraum eben zum Beispiel in Wien im Vergleich zu anderen Millionenstädten zwar auch zu teuer, aber nur immer vergleichsweise günstig sind, eben weil es diese Finanzierungsquelle damals auch gab. Und auch den Hinweis mit der EU-Politik gegenüber Griechenland oder Liz Truss finde ich gut, also auch zu sehen, nicht naiv an solche Fragen, solche Budgetfragen dann auch heranzugehen. Eine andere Frage zum Budget, die mich auch beschäftigt, die wir noch gar nicht besprochen haben, ist die Klimafrage. Also die türkis-grüne Regierung heftet sich ja immer das Thema Klimaschutz besonders auf die Fahnen. Klimaschutzmaßnahmen jetzt in diesem Budget bestehen ja unter anderem aus der umstrittenen CO2-Steuer. Wie würdest du da diese Klimamaßnahme oder die Klimamaßnahmen generell bewerten?
Ja, Klimaschutzmaßnahmen. Die Regierung hat das Budget für klimafreundlichere Infrastruktur und Investitionen jetzt ein bisschen aufgestockt. Die größten Kosten kommen auf den Ausbau der öffentlichen Mobilität, was ja auch sehr wünschenswert ist. Mhm. Außerdem wurde eben die CO2-Steuer eingeführt. Da zahlt man jetzt pro Tonne CO2 einen gewissen Betrag. Das heißt, es ist eine Konsumsteuer. Nach Schweden zieht jetzt da eben auch Österreich mit. Das ist übrigens auch die einzige neue Einnahmequelle für den Staat. Also hier gilt auch das klassische Prinzip, wer mehr CO2 verbraucht, der zahlt auch mehr. Um das Ganze Soziale zu gestalten, gibt es eben den Klimabonus und Steuersenkungen. Der Klimabonus ist aber aus dem aktuellen Jahr geografisch gestaffelt, je nachdem wie gut man öffentlich angebunden ist. Das ist natürlich sozial nicht unbedingt sehr treffsicher. Und auch hier gilt, eine zusätzliche Reichensteuer wäre wahrscheinlich sehr, sehr effektiv. Damit könnte ein stärkeres Umweltbudget finanziert werden und es gäbe eine effektivere Umverteilung zu unteren Einkommensklassen. Ich habe auch hier leider das Gefühl, dass ein bisschen pseudomäßig einfach versucht wird einzugreifen, ohne viel Aufsehen bei GroßverdienerInnen zu erregen. Es ist aber trotzdem ein Anfang, auch wenn wir damit sicher nicht unsere Klimaziele so schnell erreichen werden.
Ich muss echt sagen, diese CO2-Steuer ärgert mich auch so ein bisschen, weil ich verstehe die Idee dahinter, so, also klimafreundliches Verhalten zu belohnen. Aber die Umsetzung und was das sozial bedeuten wird für viel Leid, nämlich eine Riesenbelastung, ist echt, finde ich, ein bisschen ein Wahnsinn. Also die Leute, die sich umweltschädliches Verhalten leisten können, werden das weitermachen, weil es eh wurscht ist. Und für alle anderen wird einfach viel Sachen einfach teurer und manchmal sogar ohne, dass man eine große Alternative dann hat, auf die man umsteigen kann. Und die Ausgleichsmaßnahme, wie du sagst, ist mit dem Klimabonus halt nicht sozial gestaffelt. Aber ja, es ist halt auch eine konservative Regierung im Amt, das merkt man da. Und das spiegelt sich dann eben auch im Budget und in dieser Ausgestaltung von dieser CO2-Steuer wieder. Jetzt haben wir uns einige Aspekte vom Budget im Detail angeschaut. Abschließend aber noch, was bedeutet denn deiner Meinung nach das Budget als Ganzes für uns Linke? Und was sind für dich jetzt so die wichtigsten Punkte, die du dir aus dem heutigen Gespräch, aus der Recherche dazu mitnehmen würdest?
Ja, also wichtig beim Budget ist es zu verstehen, weshalb wir im Kapitalismus überhaupt so sehr darauf angewiesen sind. Ich denke, wirklich in dem Gespräch ist jetzt doch ganz gut rausgekommen, wie irrsinnig relevant aber diese Staatsausgaben für naheliegende, aber auch zukünftige realpolitische Forderungen sind. Mhm. Das Budget macht Politik und Politik macht das Budget. Das ist jetzt zwar so ein lustiger Stehsatz, den ich so sagen kann, aber es fasst das Ganze einfach wirklich gut zusammen. Man merkt, das Budget ist weit mehr als nur eine Ordnung von Einnahmen und Ausgaben. Hm. Es sind eben politische Fragen, die wir uns bei der Ausgestaltung von dem Budget eben stellen und die werden auch immer relevanter. Wer kritisch hinterfragen oder realpolitisch auch wirklich etwas verändern oder umsetzen will, muss sich das Budget ansehen und sich dazu einfach Gedanken machen. Also aufmerksam machen auf Fehlschlüsse, aber auch Möglichkeiten des Budgets ist sicherlich ein wichtiger und richtiger Ansatz. Auch auf lokaler Ebene können und sollten wir zum Beispiel als Jugendorganisation uns auch ansehen, was getan werden kann und eben laut darauf hinweisen. Also wenn sich ganz viele Menschen im Bezirk, in der Stadt und dann auch schließlich vielleicht in einem ganzen Land einig sind, dass etwas gemacht gehört, dann kann doch auch viel verändert werden.
Ich muss sagen, ich nehme mir das schon ewig vor, aber jetzt habe ich wirklich auch durch dieses Gespräch nochmal Bock gekriegt, mir das Budget der Stadt Linz nochmal genauer anzuschauen. Aber weil es also eben, wie du sagst, Prioritäten von Politik, Umverteilung und Möglichkeiten für uns Linke einfach aufzeigt, die da sind. Und ich finde, es ist oft so ein Stehsatz. In jeder Budgetrede, die ich bis jetzt gehört habe, wird so gesagt, dass quasi das Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Aber ich finde, es stimmt halt, weil reden kann man immer viel, aber es kommt dann darauf an, was man macht, und das sieht man dann halt im Budget. Es erinnert mir immer so ein bisschen an dieses "Oh, woher kommt die Wertschätzung" mit diesem "Wir klatschen eh für Pflegekräfte, aber Geld kriegst dann keins", und auf das kommt es halt leider dann oft an. So. Insofern danke dir, Clara, dass du uns auch die Relevanz von diesem Budget nochmal nahegelegt hast und auch eine Einschätzung geboten zum Budget von der Regierung, von den Türkis-Grünen. Danke dir.
Danke, Theresa, dir.
Das war sie auch schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn du auch daran mitarbeiten magst, dass wir nimmer so stark am Sozialtropf vom Staat hängen, dann komm doch zum Junge Linke Seminar, das 1x1 der Gewerkschaftsarbeit. Das ist von 4. bis 6. November in Innsbruck, und dort geht es darum, wie man sich als Arbeitende organisiert, höhere Löhne verhandelt und erkämpfen kann und einen Betriebsrat gründet. Meld dich gern an unter www.jungelinke.at. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ciao!